24 girls and people.
Are now in season 10.
Presented by Babak Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 10 ist Martina Hagspiel, Ex-Vermögensberaterin und gewerblich geprüfte Versicherungsmaklerin. Mittlerweile ist sie seit 10 Jahren mit dem Projekt Kurvenkratzer aktiv und jetzt nach 10 Jahren Pause wieder bei mir im Studio. Servus Martina, servus.
Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich.
Ich freue mich, ja, das ist ein bisschen ein Timestamp. Ich habe im Vorfeld geschaut, 10 Jahre ist es her, dass wir gemeinsam einen Artikel gemacht haben, der für mich ein bisschen ein Beginn war, für dich auch ein Beginn, wie ich jetzt erfahren habe, was mich ja, tatsächlich, ja, sehr freut. Aber ich gehe noch ein bisschen zurück, ein bisschen Karriere, Werdegang-Podcast. Ich habe dich anmoderiert als Vermögensberaterin, als gewerblich geprüfte Versicherungsmaklerin, du bist Tirolerin. Wie ist das damals bei dir losgegangen?
Ich bin tatsächlich Vorarlbergerin.
Echt?
Ich tarne mich nur gut.
Ich habe geglaubt, Innsbruck habe ich irgendwo gelesen.
Ja, tatsächlich. Ich habe eine ziemliche Zeit in Innsbruck gelebt, aber das war, ich bin dann irgendwann in Wien aufgeschlagen, in deine Nachbarschaft, wie du weißt.
Ich weiß, in der Nachbargasse.
Ja.
Und wir haben uns in vielen Jahren nur zweimal gesehen, glaube ich, zufällig.
Ja, reiner Zufall. Aber es war das 5. Bundesland. Es hat mir ein bisschen von hier nach da getrieben. Mhm. Ich habe deine Frage vergessen, Christian.
Wie es losgegangen ist. Genau, weil in meiner eigenen Geschichte von vor 10 Jahren, damals im Fachheft, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, da ging es ja um einen Staat, der nicht nur gewerblich geprüfte Versicherungsmaklerin, Vermögensberaterin, sondern da war ja auch eine Geschichte mit der früher börsennotierten Tiroler Loden. Ganz kurz machen wir diese Journey nur, bitte.
Es war in Wahrheit einer der ersten Jobs in meinem ganzen Leben. Also ich habe da, mehr oder weniger bin ich bei den Tiroler Loden ins Berufsleben eingestiegen. Mhm.
Leibende Marke natürlich, ist jetzt längst nicht mehr an der Börse, aber ich muss das erwähnen, weil es auch ein bisschen wunderbar Vintage darstellt. Ganz kurze Worte, Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin, was waren da deine Aufgaben?
Ich habe eine Firma gehabt, mit gemeinsam mit total lieben Partnern und Partnerinnen. Habe im Laufe, also ich war 10 Jahre in der Finanzbranche, auf selbstständiger Basis, und ja, es hat, also ich habe mich wahnsinnig früh selbstständig gemacht. Ich glaube, das ist, wie soll ich das sagen, ich glaube, man ist entweder Unternehmerin, Unternehmer oder nicht, also das treibt einen einfach, und ich habe aufgrund dessen bin ich einfach sehr früh in die Selbstständigkeit gegangen, und ich hatte ein paar Beispiele in meinem Umfeld, die in die Finanzbranche gegangen sind, und da ich in Wahrheit, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich wusste, was ich machen soll, habe ich mir gedacht, ich probiere das einmal. Mhm. Und das ist ja eh auch 10 Jahre lang sehr gut gegangen. Ich habe das sehr mögen, Leute an wichtigen Momenten in ihrem Leben zu begleiten, und das ist auch da in der Beratung, in der Vermögensberatung, in der Versicherungsmaklerei. Du triffst Menschen an Entscheidungspunkten. Und sie da ein bisschen an der Hand zu nehmen und mit ihnen ein Stück ihres Weges zu gehen, das habe ich immer sehr geschätzt. Mhm. Nichtsdestotrotz, nach 10 Jahren war es dann soweit.
Hilf uns noch mit der Zeitschiene. Welche 10 Jahre waren das? 2 bis 12 so ungefähr?
2013, oder? Im Dezember bin ich ausgestiegen.
Okay. In diese 10 Jahre spielt auch Lehman rein natürlich. Zuerst super 5 Jahre, genau. Und in der Mitte hat es uns alle am Schädel gehabt.
Ja, ja. War eh super.
Ja, das war super. Ne? Das war ja super. Ne?
Ja.
Ja, und ich habe deswegen nach der Zeitschiene auch gefragt, weil im Jahr 2010 hast du eine Diagnose bekommen, die alles verändert hat.
Genau.
Und jetzt hinten raus sehr zum Guten natürlich.
Ja,
ne? Aber so beginnen wir mal. 2010, du warst Vermögensberaterin und hast eine Krebsdiagnose bekommen.
Also ich bin, in Wahrheit war es so, ich bin in einer Mittagspause gegangen, weil ich habe versucht, noch schnell meine Früherkennungsuntersuchung in der Mittagspause zu quetschen, habe aber auch einen Knoten gespürt. Also ich habe wirklich diese Untersuchung gesucht.
Also es geht um Brustkrebs.
Genau, es geht um Brustkrebs. Bin in der Mittagspause gegangen und bin 1,5 Jahre später wieder zurückgekommen, weil dann ging es einfach wirklich sehr schnell. Also da, ich war damals eine junge Frau, 32 Jahre alt, und die waren auch sehr klar mit mir, dass die Dinge jetzt einfach, also du gibst dem natürlich auch Priorität. Ich meine, war immerhin eine Krebsdiagnose, ist kein Schnupfen. Ja. Also es war dann einfach so, dass ich geschaut habe, dass ich alles tun kann und alles tun kann dafür, damit ich wieder schnellmöglich gesund wäre. Es dauerte aber 1,5 Jahre, bis ich wieder im Beruf, ins Leben zurückgekommen bin, und dort auch natürlich nur schrittweise. Also du gehst ja nicht her aus der Krankheit und bist sofort wieder 100% einsatzfähig, sondern Es braucht dann schon ein Stückchen, bis dann wieder halbwegs der Konzentrationsfähigkeit, der Belastbarkeit etc. hast.
Und 2013, wie gesagt, bist du dann aus der Branche ausgestiegen.
Ja.
Und da haben wir uns dann irgendwie kennengelernt. Ich glaube, da war irgend so eine, weiß nicht, so eine Shortlist, wo du drauf warst, noch aus der alten Branche, oder?
Ja, ich wäre nominiert worden als Finanzdienstleisterin des Jahres und habe dann gemerkt, ach, also ich meine, man sollte sich wahrscheinlich jetzt total freuen, aber eigentlich freue ich mich nicht adäquat. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, das ist alles nichts mehr für mich, ich muss da irgendwie einen neuen Weg suchen. Und das ist ja typisch nach so einer schweren Erkrankung, dass Menschen sich nochmal verändern wollen. Weiß ich heute, damals war es ein bisschen überraschend für mich, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich eben mit Ende 2013 habe ich dann nachher den offiziellen Ausstieg aus der Finanzbranche gemacht. Nicht zuletzt auch mit deinem Artikel.
Also ja, das war so das Kickoff vor dem Ganzen. Weiß ich ja jetzt, das freut mich ja ganz total. Und das, ich habe es jetzt wieder auch wach, dass das damals irgendwie der Kontakt war. Ich habe mir die Shortlist angeschaut, habe die Leute kontaktiert und du hast gesagt, ja, reden wir mal. Und du hattest ja schon ganz, ganz reif im Kopf, das, was kommen wird, das, was gekommen ist. Und da mache ich die Journey im Artikel noch kurz fertig. Damals hatten wir natürlich auch über die Vermögensberaterzeit, über die Erkrankung gesprochen. Wir haben damals den Titel gewählt, ich war die mit Glatze, aber auch glücklich. Mhm. Der kam von dir. Mhm. Und ich finde das einen sehr, sehr starken Titel. Und du hast damals eine Kickstarter-Kampagne am Start gehabt, ein Crowdfunding für dein Projekt Kurvenkratzer, was er natürlich auch spielt mit, nehme ich an, den weiblichen Kurven, oder?
Es war mal irgendwann ein Synonym für Brustkrebs, also die Kurve und der Kratzer.
Und du hast die Kurve gekratzt.
Ich habe die Kurve gekratzt. Also es war dann einfach im Brainstorming war davor, das war Schaufelspringer. Also es war schon.
Also da freue ich mich über Kurvenkratzer. Ja. Obwohl
Schaufelspringer war da, okay.
Hauptsache es geht gut aus, genau.
War da, okay.
Hauptsache es geht gut aus, ja. Und so, und jetzt setze ich an, der Artikel endet damit, dass ihr eines der ersten Projekte aus Österreich seid, die bei Kickstarter damals weltweit die Nummer 1 im Crowdfunding starten. Funding-Ziel ist auch drinnen gestanden, 75.000 Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht mehr.
75.000 Dollar, es war nämlich damals, konnte man noch gar nicht über Österreich launchen. Also ich habe meine Tante in Kanada hat mir dabei geholfen, dass ich es über Kanada launchen konnte.
So, dann endet mein Artikel und jetzt ab jetzt setzen
wir an. Ja, okay. Was ist passiert? Das Crowdfunding ist glorreicherweise gescheitert. Also wir haben 53.000 eingesammelt, 75.000 hätten wir für die Finanzierungsschwelle gebraucht und das Projekt war gestoppt. Mhm. Ich habe das dann auch eine Zeit lang liegen lassen. In der Zwischenzeit bin ich nach Wien gezogen und im Laufe der Jahre, es hat mir einfach nicht in Ruhe lassen und ich habe auch immer irgendwie weitergedacht dran. Und wir haben es dann neu aufgelegt und zwar digital. Also wir haben gestartet, Smartphone kam auf, es kam die Möglichkeit mit dem Smartphone zu filmen. Das war ja vorher nicht, also das, man muss ja schon, das ist wirklich in dieser Phase dann auch passiert. Somit war es für uns dann auch oder für mich sehr einfach, kostenlos quasi Videointerviews zu machen, also ohne großen finanziellen Aufwand, sage ich jetzt einmal. Und so haben wir angefangen. Wir haben dann angefangen, Patientinnen und ihre Zugehörigen zu befragen vor der Kamera. Wie bist du mit deiner Erkrankung umgegangen? Und aus diesen Videos mit dem Smartphone wurde dann schlussendlich das Kurvenkratzer Magazin. Inzwischen haben wir ein Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Also wir sind ein Lifestyle-Magazin, der Lifestyle ist halt Krebs. Wir haben eine Patientinnenorganisation, die ist inzwischen in Österreich und in Deutschland tätig, beziehungsweise sind wir auch international relativ sichtbar, weil wir halt, oder weil in dem Fall ich als Person, als Patient Advocate, also als quasi Aktivistin für das Thema Krebs unterwegs bin.
Ihr seid sogar extrem sichtbar und wenn man auf eure Homepage schaut, auf die kurvenkratzer.com, findet man einen breiten Pool an Informationen. Ich sage mal als Journalistenkollege hochwertigst aufgemacht.
Danke.
Mit viel Schmäh, guten Visuals und so weiter. Wie viel seid ihr da mittlerweile?
Ja, wir sind 9.
9, das ist schon eine Size. Ja.
Ja,
2 noch und du hast eine Fußballmannschaft.
Ja, fast so. Ja, ich bin's. Es war ja vor kurzem sind wir 4 Jahre alt geworden von der GmbH her.
Ist eine Werbeagentur, glaube ich. Ne?
Es ist eine Agentur und ein Online-Magazin, ja genau. Mhm. Aber sehr spitz in dem, was wir tun. Also wir beschäftigen uns explizit mit Patientinnenkommunikation. Das heißt, was wir in der Agentur machen, ist, wir versuchen, Patientinnenrealitäten mit dem da draußen, mit dem, was da draußen so ist, zusammenzubringen. Das heißt, was wir viel machen, ist Materialien für Patientinnen, Workshops, wo es darum geht, dass man versteht, wie funktionieren Patientinnenpfade, warum wird der Therapie gestoppt, warum wird für eine neue Therapie entschieden, wie ist die Lebensqualität, solche Dinge. Und absurderweise sind wir im Bereich Gamification gelandet. Also wir haben inzwischen das dritte Spiel.
Ist doch schön, oder?
Ja, es ist total cool. Also gestartet hat es in Wahrheit so, dass ich während der Chemo selber mir eine Tür vollgeklebt habe mit Post-its und mein tolles Spiel war, dass am Abend, wenn der Tag geschafft war, durfte ich ein Post-it vor der Tür runterreißen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das geht wahrscheinlich besser. Ja. Und inzwischen haben wir einen recht fortgeschrittenen Prototypen, der in der Med-Uni Graz liegt, beziehungsweise gemeinsam mit der TU Graz und in der Vorbereitung für die Ethikkommission, weil wir ein Begleitspiel gemacht haben durch die Krebstherapie. Und wir haben einen digitalen Escape Room gebaut, um das Thema Gesundheitsdaten besser zu erklären. Den kann man auch spielen. Escape the Unknown, den gibt's da draußen.
Ja, we stay tuned auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr spannend. Und ich finde auch einen wunderbaren Punkt auf eurer Homepage. Da steht im Bereich Humor, Lachen ist befreiend, spendet Hoffnung und kann zu Gesundheitsprozessen führen. Ja. Ich bin da relativ überzeugt, dass das wirklich sein kann.
Ne? Ja. Ja, es ist überhaupt Glück. Also Glück ist sehr heilsam, das glaubt man gar nicht. Es ist auch einer der Gründe, warum ich dann Dinge angefangen habe, daran zu messen, also Entscheidungen angefangen habe, daran zu messen, ob sie mir glücklich machen oder nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da sehr radikale Entscheidungen in meinem Leben in den letzten 10 Jahren getroffen. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht glücklich und ich ziehe das schon viel zu lange mit mir mit. Und das sind glückliche Entscheidungen, sind nicht immer die populärsten, sage ich jetzt einmal.
Ja, klar.
Aber die Gesunden am Ende des Tages.
Also ihr habt auf der Homepage eine breite Journey an Menüpunkten, Langzeitfolgen, Checklisten, Glück, Affirmationen. Sterben ist natürlich auch ein Thema.
Ja,
dann
wir haben
Rezepte,
eine Serie, wenn ich dir ins Wort fallen darf, eine Serie Sterben für Anfängerinnen. Ja. Sind wir ja doch alle irgendwie.
Also beim Sterben jeder für sich, jede.
Ja, genau. Und die bereiten wir ganz pragmatisch auf. Also da geht es wirklich darum, wie bereite ich mich vor, wenn ich es weiß, oder was gibt's für Begräbnisarten? Man glaubt gar nicht, wie viele Begräbnisarten das gibt. Also wirklich, man kann sogar ein Pilz aus sich machen lassen.
Ja, das ist, und den Rauchen oder so, ne?
Ja.
Ja, nein, aber nein, also großen Respekt, wir auch werblich, ein bisschen in Richtung Werbeagenturen natürlich mit Wort, Kreationen jongliert, die in Summe wunderschön sind.
Danke.
Ja, das möchte ich schon sagen und so Punkte wie Bewegung, Mindset, auch Sex mit Tipps für Ernährung und alles mögliche, Freundschaft. Was ist Coping?
Das weiß ich nicht. Das ist die Art, wie man mit der Situation umgehen kann.
Okay.
Es ist ja auch, es betrifft, also man muss eines verstehen, Krebs ist eine systemische Erkrankung. Das betrifft nicht nur Patientinnen und Patienten selbst, sondern auch das Umfeld sehr hart. Das heißt, da geht es schon darum, dass alle gemeinsam überlegen, wie kann ich mit der Situation halbwegs gut umgehen. Da richten wir uns auch in unseren Artikeln immer wieder mal an die Angehörigen und Zugehörigen und haben auch sehr viele Checklisten. Also wie sage ich es meinen Kindern, wie spreche ich mit meinen Angehörigen? Auch was kann ich als Angehöriger tun? Also wie kann ich helfen, wie kann ich unterstützen? Weil man fühlt sich sehr machtlos und man weiß oft einmal gar nicht, was man tun könnte.
Ja.
Dabei die Antworten sind ganz einfach, einfach nachfragen.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Treffen, auf unseren Podcast halt vorbereitet und mache das eigentlich immer sehr, sehr schnell. Auf deiner Homepage bin ich gestern eine Stunde hängen geblieben während.
Schön, das freut mich.
Ja,
weil haut ich auch uns so die viele, Zahlen rauf.
Ja, genau. Nein, aber weil es auch, glaube ich, ich möchte so ein bisschen zur Zielgruppe hin, 20, 30 Punkte, die auf deiner Homepage, kennt man jemanden, liest rein, bleibt hängen. Also Zielgruppe, Angehörige natürlich auch, nehme ich an, oder?
Ja. Ja, und wir haben natürlich auch versucht, das so zu gestalten, dass wenn man auf die Seite kommt, dass man sich nicht gleich zu Tode fürchtet, obwohl es ums Thema Krebs geht.
Gelungen, ja.
Erstens und zweitens, weil wir auch viele Themen haben, die einfach jeden betreffen. Ich sage jetzt nur irgendwas Superfoods oder Affirmationen. Mhm. Witzigerweise, Affirmationen ist ein Thema, die meisten Besucherinnen kommen über das Thema Affirmationen zu uns. Gar nicht einmal über das Thema Krebs, ist voll schräg, aber ist so.
Dann erklär das Wort noch bitte für die, die es vielleicht nicht so firm haben.
Das sind, also.
Da steckt der Firm drinnen
auf jeden Fall. In Summe kommen natürlich die meisten über das Thema Krebs, mal abgesehen davon. Das muss jetzt relativieren, aber es ist unser größtes Schlagwort.
Aber wenn man mal dort ist, natürlich.
Genau. Eine Affirmation ist ein kurzer, positiv formulierter Satz an das innere Ich, wo ich neue Gedankenmuster schreiben kann.
Okay. Das ist euch auch nicht so. Ich habe es gehört und hätte es so ungefähr dann doch wieder ganz anders und höchstwahrscheinlich nicht richtig sagen können. Ein Magazin habt ihr auch in digitaler Form, glaube ich, oder?
Ja, unser Magazin ist digital. Also wir haben die Printversion, Klammer auf, noch nicht, Klammer, also ja. Es ist, sagen wir mal so, es kann nochmal passieren, aber jetzt momentan sind wir digital.
Mhm. Die Seite ist eher B2C, an Privatpersonen, ja, ans Umfeld, an Erkrankte beziehungsweise ans Umfeld. Wie sieht's bei dir B2B aus? Ich sehe dich auf vielen Bühnen immer wieder in Postings und so weiter. Du bist ein wichtiger und gern gesehener und gehörter Gast. Wie seid ihr da aufgestellt, B2B?
Also wir haben ja, also es sind zwei Themenbereiche, die die Kurvenkratzer GmbH beschäftigt, ist einerseits die Agentur und andererseits das Magazin. Fairerweise muss man sagen, dass die Agentur finanziert das Magazin zu einem großen Teil mit. Mhm. Wenn man mich auf Bühnen sieht, sieht man mich aber viel eher in meiner gesundheitspolitischen Funktion. Ich bin eine sogenannte Patient Advocate, das heißt eine Patientinnenvertreterin, wo es ganz viel darum geht, also unsere Themen sind ganz, da geht es wirklich um Patientinnen-Einbindung. Das heißt, das, was ich mache, ist, ich sitze auf diesen Podien und versuche einerseits Patientinnen Realitäten sichtbar zu machen. Das heißt,
so wie ein Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat ungefähr,
ja,
oder?
Ja, genau so. Ja. Ja, nur, dass wir eine viel größere Gruppe vertreten und ein viel größeres Budget.
Die viel zu wenig gehört wird, oder?
Ja, die viel zu wenig gehört wird. Und im Hintergrund ein viel größeres Budget am Werk ist, weil das Gesundheitssystem ist ja durch der Posten in einem Staat, der eigentlich die größten Volumina rumwälzt. Mhm. Und wir haben mit Abstand die schlechteste Interessensvertretung. Also, und da
das
sind wir.
Das sage ich immer bei den Börsianern eigentlich.
Ja.
Aber okay. Dein Thema ist wichtiger, gar keine Frage.
Du, da gibt's jetzt in der eigenen Glaskuppel ist jedes Thema das eigene, das Wichtigste. Okay. Also, das ist nicht so das. Aber, ich glaube schon, dass wir in Österreich im internationalen Vergleich, also wenn man ins europäische Ausland schaut, dann leben wir echt hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Na, wirklich. Ich muss es echt so sagen.
Das geht im Ausland besser.
Viel, viel, sehr viel besser.
Also, und du bist eine Rechercheurin, Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin, und kommst dann mit Best Practice aus anderen Ländern, bei deinen Chancen, wo man dich hören muss und will. Ne?
Ja.
Und spürst du ich glaube 5 Jahre machst du das jetzt, Dirk, oder?
Ja.
Spürst du, dass man dir zuhört und dass auch was weitergeht, oder hört man dir nur zu und es geht nichts weiter?
Beides. Okay. Weil ich glaube, dass, also wenn man von Patientinnen-Einbindung spricht, die Gesundheitsbranche glaubt ja, dass sie Patientinnen einbinden. Aber ich glaube nicht, dass da verstanden wird, dass Einbindung von Patientinnen nichts damit zu tun hat, dass man Patientinnen auf einem Podium sitzt und sich anhört, wie scheiße das ist, dass man Krebs hat, sondern dass es da eigentlich eher darum geht, dass man diese Personen, und davon gibt es ja ausgebildete Personen, in ein Gremium reinsetzt und sich das Wissen, die Expertise abholt, die sie da auch in sich tragen. Mhm. Da muss ich dazu sagen, wir sind ja davon ein paar, also wir haben die Allianz der onkologischen Patientinnenorganisationen in Österreich gegründet. Es gibt ein paar sichtbare Patient Advocates, aber noch nicht genug. Deswegen haben wir jetzt mit der Uni Klagenfurt gemeinsam, hatten wir die Chance, einen universitären Lehrgang zu bilden. Das heißt, Patient Advocacy kann man jetzt dann zukünftig in Österreich studieren, mit dem Ziel, dass wir einfach mehr dieser Personen haben, die wirklich auch an einem Verhandlungstisch sitzen können und dort nicht gefressen werden. Und auch einfach auch wissen, wie funktioniert eine Medikamentenzulassung, wie funktioniert Forschung und Entwicklung eigentlich. Patientinnen gehören in Forschung und Entwicklung von Anfang an hinein, damit die Protokolle richtig sind, damit die Studien richtig aufgesetzt sind. Da gibt es Themen ohne Ende. Auf jeden Fall sind wir da in Österreich noch ganz hinten an und da gibt es noch einen ganz weiten Weg, den wir da gehen müssen, wirklich.
Und in welchen Ländern funktioniert es gut?
Also allen voran die Tschechische Republik tatsächlich, das ist weiß man so gar nicht.
Und nicht weit weg.
Ja. Nicht weit weg.
Und schaut man kaum rüber eigentlich, oder?
Ja,
auch
ja,
politisch, voll. Man schaut immer nur nach Deutschland, in die Schweiz und so, aber okay.
Deutschland macht es tatsächlich auch gut, ein bisschen anders, aber auch gut. Sie haben auch noch einiges zu tun, aber es ist definitiv besser als bei uns. Die skandinavischen Länder ist ein Klassiker, da schaut man sowieso im Gesundheitssystem immerhin Finnland natürlich weit vorn. England, Holland auch. Also in Wahrheit überall anders als bei uns.
Und das ist das, wo du dich im Vorspann auch gesagt hast, sag Aktivistin. In dem Bereich würdest du dich Aktivistin nennen.
Ja, da sind wir sehr aktivistisch, glaube ich schon. Aber weil wir halt einfach auch irgendwo, manchmal kommen wir vor wie in der Frauenbewegung in den späten 60ern, wo ich dann meinen metaphorischen BH verbrenne und die Leute wissen überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Aber
ich weiß auch nicht. Ich kann mir BH verbrennen, kann ich mir vorstellen. Was ist ein metaphorischer BH? Vielleicht absolut.
Naja, weil man halt in der Interessensvertretung halt irgendwo sich hinstellt auf der Bühne und sagt, hey Leute, das brauchen wir. Es gibt keine Patienteneinbindung in Österreich und keiner weiß, was das eigentlich ist.
Ein Synonym irgendwie.
Ja, voll.
Und wie viele seid ihr jetzt in als Aktivisten, die du auch als solche nennen würdest?
Viel zu wenige. Also wir sind in der Onko, sind wir jetzt eine Gruppe von 13.
Okay, das klingt noch nicht viel.
Nein, es ist echt, also Natürlich gibt es in den anderen Indikationen auch sehr sichtbare Personen, aber wir haben in Österreich das sehr, sehr viel zu tun. Ja.
Und ganz kurz noch das Thema Covid und als Agentur in der Arbeit und letztendlich auch was die Krebserkrankungen betrifft, gibt es da schon Erfahrungen, Learnings?
In Kombination mit Covid, im Zuge der Pandemie sind die Diagnosen drastisch runtergegangen. Das war ein Drama. Ja. Also das hat man eh da und dort.
Weil die Leute nicht abklären haben lassen, oder?
Genau, weil es wurden ja auch während dem ersten Lockdown wurden ja sogar Behandlungen verschoben.
Ja.
Also ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn es mit einer lebensgefährlichen Krankheit rummatcht, dann ist das nicht so cool. Ja, und dann ist also aufgrund der folgenden Monate, sage ich, sind einfach die Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen drastisch runtergegangen. Und das sieht man inzwischen ganz klar in den Zahlen.
Ich spiele jetzt kurz was ein und halte nur mein Mikrofon zur Lautsprecherbox vom Rechner hin.
Was ist für dich der nächste wichtige Schritt?
Im Bereich Podcast meinst du grundsätzlich?
Na, was dein Fall?
Der nächste wichtige Schritt ist ganz ehrlich, ich habe brutal Hunger. Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt.
Das hatscht jetzt ein bisschen, das werde ich nachher neu einspielen, auf jeden Fall den Jingle. Let's Talk About Krebs Baby heißt der Podcast und das ist quasi die Trailer-Folge, die du aufgenommen hast, mit mehr Mundart als mit mir. Läuft leibend, oder, der Podcast, liebe Kollegin?
Ja.
Seid zufrieden? Erzähl kurz über den Podcast.
Wir beschäftigen uns, also von der Tonalität merkst du, es ist ein bisschen frecher, aber das ist auch sehr kurvenkratzerisch. Also wir haben eine freche Sprache, wir haben einen frechen Zugang gewählt und wir sind bunt, wir fluchen. Also es halt auch, wie soll ich sagen, wir wollten das sehr lebensecht sein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fluche halt auch hin und wieder.
Ja, es gehört dazu.
Ja, es gehört dazu. Und es ist auch, wenn du mit so einem schwierigen Thema beschäftigt bist, dann ist ein guter Fluch auch manchmal sehr reinigend. Podcast, wir beschäftigen uns dort mit Metathemen, die wir dort mit Expertinnen und Experten aufgreifen und in aller Länge besprechen. Also wir machen das ein bisschen anders wie du. Wir sind tatsächlich sehr lang, also teilweise bis zu einer Stunde, weil die Themen manchmal auch sehr tief sind.
Ja, und ich habe da jetzt gesehen, 21 Folgen sind im Kasten.
Genau, ja.
Und so immer so knappe Stunde habt ihr da als ganz groß diverse Themen, auch wunderschöne Icons. Let's Talk About Krebs Baby. Ich muss mich einmal beschweren in dieser Folge. Ich habe diesen komischen Ohrwurm mit Let's Talk About Sex Baby. Das ist das Wortspiel natürlich.
Das ist das Wortspiel. Das ist auch der Grund, warum
ich
habe
das gehasst, das Lied. Aber hier finde ich es live. Ja. Ihr spielt ja immer herum mit dem Wordings und so weiter. Du warst quasi unter Anführungszeichen nur im Trailer, oder? Oder bist du hin und wieder auch Interviewerin?
Ich bin die Moderatorin des Podcasts.
Du bist die Moderatorin, okay.
Du nicht vorbei.
Ich habe den Trailer gehört und da warst du gleich mit einem wunderbaren Kaltstart dabei. Es gibt auch bei mir nichts zum Essen, da hat man Hunger. Ich kann dir Mannerschnitten anbieten, wenn du willst.
Also ich mag sie sehr gern, aber jetzt gerade nicht, danke.
Jetzt gerade nicht. Der Podcast, welchen Erscheinungszyklus habt ihr da gewählt?
Es gibt keine regelmäßige Frage. Also ich weiß, man sollte das so machen. Tatsächlich ist aber bei uns auch so, wenn wir eine Folge finanziert bekommen, dann machen wir die nächste Folge. Okay. Deswegen, ist unser Zyklus.
Ja, ich finde das gut, dass das beim Podcast noch einmal gesagt wird, dass das verdammt viel Arbeit auch ist.
Es irgendwie ist viel Arbeit,
und dass das nicht selbstverständlich ist. Hey Baby, ich komme zu dir gratis Mittagessen oder Haare schneiden. Das gehört auch gesagt einmal. Liebe Martina, wo kann's mit Kurvengrad seit 10 Jahre nach dem Start, wo es zunächst einmal Kickstarter nicht ganz geklappt hat, seitdem meines Erachtens nach unglaublich viel geklappt hat. Wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? Also ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg, das reichweitenstärkste Magazin im deutschsprachigen Raum online im Krebsbereich sind wir schon. Ich hoffe halt, dass wir da, das Medienunternehmen als sich einfach auch wirklich erfolgreich wird und sich selber trägt, weil momentan muss ich einfach sehr viel über die Agentur noch machen. Ich wünsche mir, dass wir, weil wir schreiben auch momentan einige sehr gesundheitspolitische Serien, ich wünsche mir, dass wir da auch wirklich eine Stimme werden. Wir bekommen Ecken und Kanten. Es ist der Florian Lems, der die letzten 10 Jahre die Kommunikation der Ärzte ohne Grenzen gemacht hat, der geht in die Chefredaktion bei uns mit Jänner. Das heißt, wir wünschen uns mehr Ecken und Kanten und hoffe, werden da auch Meinungsbildner und Bildnerinnen in den nächsten Jahren. In der Patientinnenorganisation, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, Influencer.
Dann sprechen wir drüber.
Ja, wir sind.
Ich bin Finfluencer, du bist Influencer.
Ich bin Influencer.
Wieder diese, ja.
Die Patientinnenorganisation gehört auch wir gehören zu den Reichweitenstärksten im deutschsprachigen Raum. Dort schulen wir die onkologische Patientinnenstimme damit. Also wir sind in Wahrheit eine Bloggerinnenplattform und schulen die onkologische Patientinnenstimme, damit sie ihre Arbeit einfach besser und effizienter und reichweitenstärker machen können. Ja.
Und du hast Ecken und Kanten erwähnt, die kommen sollen. Bitte behaltet bei diesen Ecken und Kanten den Humor auf jeden Fall bei. Der ist, glaube ich, ganz wichtig, weil der macht das Thema irgendwie
keine
so.
Sorge.
So, die habe ich nicht bei dir. Der macht das spannend. Wir sprechen hier über viele Zugriffe mittlerweile. Deutsche Sprache, ist eine englische Version angedacht mittelfristig?
Derzeit noch nicht. Also ganz am Anfang habe ich mir gedacht, das müssen wir sofort zweisprachig machen und bla bla.
Denke ich mir, weil der Content ist ja eigentlich übersetzbar. Nicht, dass man es nicht übersetzen kann, aber ich meine von der Bedeutung her und vom Wirkungsgrad und vom Interesse kann ich mir da in der English Spoken World auch große Chancen vorstellen.
Definitiv. Aber jetzt momentan haben wir in den deutschsprachigen Ländern noch echt viel zu tun.
Ja.
Und bleiben wir mal bei dem eigenen Schuster bleibt, wie auch immer.
Bleibt bei deinem, sagt man so, und das ist auch ein Spruch, der durchaus gelernt ist. Wir senden diese Folge zu Weihnachten am 25.12., nehmen es früher auf. Vielleicht noch einen kleinen Call to Action an die Leute, die was entscheiden können in dem Land, was du dir wünschst fürs nächste Jahr innerhalb deiner großen Anliegen?
Ja, also es gibt gesundheitspolitisch wünsche ich mir sehr, dass man uns zuhört und darüber nachdenkt, wie vorteilhaft der Patientinnen-Einbindung in den verschiedenen Gremien und an den verschiedenen Verhandlungstischen tatsächlich sein könnte. Ansonsten kann man mich ja gern fragen, was die Vorteile wären, dann könnt ihr ein bisschen ausholen. Mhm. Was man aber auch in die Runde rufen kann, weil es folgen jetzt die Rauhnächte und es folgen Vorsätze, umso früher eine Krebserkrankung erkannt wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie gut behandeln kann. Deswegen rufe ich jetzt einmal in die Welt hinaus. Leute, geht's zur Früherkennung. Schaut, dass gesund bleibt. Tut's was Gutes für euch. Schaut, dass glücklich bleibt. Habt euch lieb.
Habt euch lieb. Ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ich spiele meinen Abspann. Es muss ja nicht wieder 10 Jahre dauern, bis wir fortsetzen.
Stimmt.
Wir werden definitiv fortsetzen. Hut ab, welches Projekt da entstanden ist und wie viel positive Energie da vermittelt wird. Wie gesagt, ich bin in keinem Projekt in der Vorbereitung auf einen Termin, das mache ich ultra kurz, länger hängen geblieben, und auch das ist eine Art von Wertung. An euch da draußen, schöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, es war genauso viel Spannendes dabei wie für mich, und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Jahr und bleibt gesund.
Und das war vorarlbergerisch jetzt wieder. Wunderschön. Ich liebe es, ja. Tschüss und Baba. Baba.